schließen wir diesen Exkurs in die Welt der Hilfsbedürftigen und Armen mit einem letzten realen Beispiel. Es spielt sich in Malawi ab. Dort geht es den Menschen nicht besonders gut. Von seinen rund 14 Millionen Einwohnern verfügen angeblich 73,9% über weniger als 1,25 Dollar am Tag. Platz 3 der ärmsten Länder der Welt. Aber es gibt ja den Popstar Madonna. Die adoptierte nicht nur zwei malawische Kinder, sondern gründete die Hilfsorganisation Raising Malawi. 2013 besuchte sie dann das Land, um mal nachzuschauen, was mit einem guten Teil der gesammelten 15 Millionen Dollar passiert war. War toll. Just hanging out with our friends here in Malawi, freute sich der Popstar auf seiner Webseite. Zu denen gehörte aber die damalige Präsidentin des Landes nicht mehr unbedingt. Sie entzog Madonna den VIP-Status, die wolle doch nur Aufmerksamkeit erregen, indem sie Staatsangestellte einschüchtert, statt anständige Musik auf der Bühne zu spielen, grummelte die Präsidentin. Gelogen, schnappte die Popdiva zurück. Anlass des Streits? Statt mit dem Geld Mädchenschulen zu bauen, waren schon mal 3,8 Millionen für Mitgliedschaften in Golfclubs, teure Autos und dazugehörige Chauffeure ausgegeben worden, hatte eine Untersuchung herausgefunden. Dass im Zusammenhang damit eine jüngere Schwester der Präsidentin aus der Organisation Raising Malawi entfernt wurde, weil die auch ihre Hände in den Geldtöpfen hatte, spielte sicherlich bei der Abkühlung des Verhältnisses zu Madonna keine kleine Rolle. Madonna war dann tief traurig über diese Ereignisse, prozessiert bis heute über den Verbleib der Kohle, ist aber ungebrochen entschlossen, weiter zu helfen. Die Schwester der Präsidentin bekleidete danach eine hohe Position in der Schulbehörde des Landes und natürlich wurde keine einzige Schule gebaut. Soweit alles normal in Malawi. Geht das auch anders? Gibt es doch Chancen, Möglichkeiten? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Professor Wolf Linder. Er lehrte an der Universität Bern, war dort Direktor des Politwissenschaftlichen Instituts und war zudem als Experte für Demokratisierungsfragen in Ländern der Dritten Welt tätig. Herr Professor Linder, Sie kennen sicher die These der schwarzafrikanischen Wissenschaftlerin Dambisa Moyo, dass Entwicklungshilfe in jeder Form Dead Aid sei, Todeshilfe. Sie fordert, dass sie sofort eingestellt werden sollte. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist natürlich eine Provokation, diese These. Und wenn sie stimmen würde, dann hätten wir eigentlich nichts mehr zu diskutieren und unser Interview könnten wir eigentlich sofort abbrechen, nicht wahr?
Also mit anderen Worten, Sie halten, wenn ich das richtig verstehe, nichts von dieser These?
Nee, es ist eine gewaltige Übertreibung und auch, dass diese Billionen Dollar Entwicklungshilfe nichts beigetragen hätte zur Verbesserung der Lage, das würde ich jetzt heftig bestreiten.
Gut, dann bestreiten Sie es doch bitte mal.
Ja. Also immerhin, man kann sagen, an der Entwicklungshilfe kann man, da hat es ein Körnchen Wahrheit drin. Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit ist berechtigt und sie hat ja in den letzten Jahren prominenten Platz in den Medien eingenommen. Und diese Kritik geht einerseits dahin, dass die Entwicklungszusammenarbeit heute zu einer international organisierten Industrie geworden ist, mit Eigeninteressen, die an den Leuten vorbeigeht. Und das Zweite, dass die Profiteure der Entwicklungszusammenarbeit eben nicht die Bevölkerung ist, sondern oft nur die Regierungen der Entwicklungsländer. Das ist nun allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch des Handels, unseres Handels mit diesen Ländern. Also denken wir an Rohstoffhandel, an Erdöl, Diamanten, Kupfer und anderes. Die haben die meisten Länder auch nicht reich gemacht. Und die Kluft zwischen armen Ländern und Reichen geht ja ständig auseinander.
Seien wir nun nicht so negativ, also jetzt mal positiv gefragt, welche Rahmenbedingungen müssen denn vorhanden sein, dass Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, bleiben wir vielleicht bei dem Wort Entwicklungshilfe, überhaupt Sinn macht?
Ja, also ich würde zuerst einmal sagen, dass wir grundsätzlich überdenken müssen, was für Handelsbeziehungen wir zur dritten Welt haben möchten. Sie kennen vielleicht die Konzernverantwortungsinitiative in der zweiten Auflage, die jetzt in der Schweiz ansteht. Und die verlangt, dass die Verantwortung der Unternehmungen in der dritten Welt, etwa für die Ökologie, wahrgenommen wird und zwar einklagbar wird rechtlich. Und eigentlich zeigt das, dass unsere Beziehungen zu Entwicklungsländern eigentlich grundsätzlich zu ändern wären. Weil wir sind nach wie vor in einer Periode des Freihandels und der Globalisierung. Das ist zu hinterfragen, ob das diesen armen Ländern dient. Weil Globalisierung und Freihandel dienen starken Ländern, großen Ländern. Schwache Länder, die dem Welthandel ausgesetzt sind, sind die Verlierer. Ich nehme ein Beispiel. Die EU exportiert Weizen, ihren Überschuss Weizen, in immer größerem Ausmaß, gerade an die Westküste Afrikas. In den letzten Jahren waren das 50 Millionen Tonnen und im Bereich etwa des Wertes von 10 Milliarden Euro. Was hat das bewirkt? Es hat bewirkt bisher den Zusammenbruch des Getreideanbaus der einheimischen Bauern selbst in Westafrika. Was haben wir davon? Es kommt zur Flucht in die Städte und dann kommen die Flüchtlinge zu uns nach Europa. Also das sind Auswirkungen des Freihandels. Sie müssen nicht immer so negativ sein, aber es heißt, wir müssen andere Rezepte haben als globalen Freihandel mit diesen armen Ländern.
Versuchen wir es doch weiterhin.
Ja, bitte. Also wenn wir ja fragen, wie haben es beispielsweise die Tigerstaaten Asiens geschafft, zu wohlhabenden Industrienationen zu kommen, dann war es eben nicht der Freihandel, sondern sie haben, als sie schwach waren, eine Periode der Abschottung betrieben, bevor sie sich dem Weltmarkt geöffnet haben. Und das genau wäre möglicherweise eine wichtige Idee für unsere Neugestaltung der Länder mit Afrika. Die braucht nicht Agrarexport, sondern sie brauchen eine Produktivität oder eine bessere Produktivität der eigenen Landwirtschaft, von der ja dort in Afrika 60% der Leute leben. Und wenn wir vorstellen, wie die Landwirte das dort betreiben, dann ist das wie vor 400 Jahren in der Schweiz oder in Deutschland. Das heißt, die Bauern haben alles selbst gemacht, vom Hausbau bis zur Entsorgung. Und was wir haben müssen, wäre die Arbeitsteilung wie bei uns, also dass der Bauer etwa nicht mehr selbst das Haus baut, sondern dass er Handwerker hat, die ihm sein Haus aufstellen, etc. Also, dass für diese Landwirtschaft mehr Arbeitsteilung, Mechanisierung, die Kenntnis nachhaltiger Bewirtschaftung, Handwerk da ist und Betriebe, die für eine sogenannte endogene Entwicklung stehen. Das wäre also ein Stück weit Abschluss, Versuch, die Entwicklung mit eigenen Mitteln für das eigene Land hervorzutreiben und damit zunächst einmal sich abzuschließen, bevor man sich dem Weltmarkt oder dem regionalen Markt öffnet. Also ich kann Ihnen ein Beispiel nennen.
Genau,
also,
das hätte ich gerne konkret noch, ja.
Ich war vor 8 Jahren in Laos, habe dort gesehen, wie modernste Maschinen dastehen, um den Kaffee zu löslichen Kaffee, also Nescafé etc., vorzubereiten und zu exportieren. Gleichzeitig hat man nicht einfach Großfarmen für Kaffee gemacht, sondern hat an der kleinparzellierten Landwirtschaft der Kaffeebauern, die in Genossenschaften zusammengefasst sind, hat man festgehalten. Das ist also die Kombination von modernen und alten Methoden des Anbaus und der Produktion und eine Möglichkeit eben auch, diesem Land zunächst einmal die interne Entwicklung voranzutreiben, bevor man sich auf dem Weltmarkt begibt und auf die Exportwirtschaft konzentriert.
Ich möchte noch einen anderen Aspekt in die Diskussion werfen. Sie haben sich ja vor allem auch mit Demokratisierungsfragen beschäftigt. Wir hatten das Thema schon kurz. Macht es eigentlich Sinn, Entwicklungshilfe oder Hilfe bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bei Ländern zu leisten, die von einer meistens korrupten Führungsklique beherrscht werden?
Ich bin zwar Politologe, habe dafür gearbeitet, für Dezentralisierung etc., sollte aber nicht der Hauptpunkt sein der Entwicklungszusammenarbeit. Man kann nicht anderen Leuten quasi fremde Vögte oder fremde Demokraten vorsetzen. Und das ist eine ganz heikle Geschichte. Ich denke auch, dass wir eher in die Rahmenbedingungen müssen, uns bescheidenere Ziele setzen müssen. Also wenn wir schauen, welchen Rahmenbedingungen und was etwa in der Entwicklungszusammenarbeit Sinn macht, dann bin ich eher auf der konservativen Seite, die sagt, wir müssen die traditionellen Aufgaben, also Infrastruktur, technische Entwicklung etc. vorantreiben und unsere Modeprojekte und unsere Modepolitiken, etwa Gender, ein bisschen hintanstellen. Also ich habe nichts gegen Genderpolitik, aber es ist einfach nicht sinnvoll, Ländern, die noch in einer Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau sind, wie wir sie vor 200 Jahren hatten bei uns, dass man jetzt dort quasi Geschlechtergleichheit fordert und den Frauen hinterherruft, awareness building, you're a woman, etc., sondern dass es andere Dinge sind, die diese Länder brauchen. Wenn ich so mir anschaue, was für Entwicklungen oder was für Organisationen, wie sie sich verhalten sollen, so kenne ich natürlich die deutschen Zusammenarbeit weniger, also die jetzt, aber von den schweizerischen Organisationen, es gibt ein paar ausgezeichnete, Swiss Contact, Biovision, Helvetas etc. Und sie haben eigentlich ein paar gemeinsame Qualitätskriterien. Erstens, sie wenden sich nicht an Nationalstaaten und Regierungen, sondern an lokale Behörden und lokale Märkte. Sie haben zweitens keine Hidden Agenda, also dass man etwa Industrieförderung betreibt im Namen der Entwicklungszusammenarbeit, sondern dass man wenige Prioritäten setzt von Wasser, Ernährung, Berufsausbildung etc., dies aber versucht nachhaltig zu machen, dass man schließlich eine Partnerschaft hat, die auf Augenhöhe ist unter Partizipation der Betroffenen. Und noch etwas, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht einfach ein Geben ist, sondern ist ein Austausch. Es braucht Eigenleistungen und man sollte nur subsidiär tätig sein, also nur das bringen, was sie nicht selbst können, und Eigenleistung von den Leuten verlangen. Das alles braucht eigentlich nicht so viel Geld. Es ist anderes, was es braucht.
Apropos Geld, kehren wir wieder nach Europa zurück sozusagen. Gerade jetzt wieder zur Vorweihnachtszeit hagelt es ja Spendenaufrufe aller Art. Was halten Sie eigentlich davon?
Ach so, ja, das ist eine private Sache, wo jeder für sich das selbst entscheiden muss. Ich bin 78, ich habe keine familiären Verpflichtungen mehr. Ich bin privilegiert, weil ich etwa 20% meines Einkommens nicht für mich persönlich brauche. Das kann ich spenden. Und ich tue das für die Schweiz, so Berggebiete oder zerfallende Kirchlein im Tessin. Meine Hauptspenden gehen aber woanders hin. Und da habe ich ein wichtiges Projekt, Kinderhilfe Bethlehem. Das ist ein humanitäres Projekt für Kinder im Gazastreifen, die verletzt oder krank sind. Und dann für mich drei Projekte, die eigentlich der Entwicklung dienen. Und jetzt werden Sie staunen. Einerseits sind das die Jesuiten weltweit, die machen seit mehr als 200 Jahren ausgezeichnete Ausbildungsprojekte und vor allem handwerklich, also nicht akademisch, sondern handwerkliche Berufe, die sie fördern, und die machen das gut und ohne mit der Bibel in der Hand herumzulaufen. Dann gibt es in der Schweiz mit Biovision eine sehr gute Organisation, die versucht, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben, selbst Forschung macht dazu, zur Selbsthilfe. Die sind vor allem in Afrika, Kenia, Malawi tätig. Ihr Gründer, der Herr Herren, hat mal da den alternativen Friedenspreis bekommen. Und schließlich, das werden Sie vielleicht noch mal staunen, zu Medicuba. Also das ist eine Hilfsorganisation für das Gesundheitssystem Kubas, das nach WHO-Kriterien zu einem der besten auf der Welt gehört, aber eben die sind Opfer der US-Sanktionen wie ganz Kuba sonst, und darum wäre mir wichtig, dass die eine Zukunft haben. Mhm, ja. Also das sind so meine Dinge, und das macht mir einfach mehr Spaß, als mein Vermögen in meinem Alter noch zu vermehren.
Das ehrt Sie sehr. Jetzt werden Sie vielleicht staunen. Ich war 10 Jahre NZZ-Korrespondent in Kuba, also ich kenne mich ein bisschen aus, was Kuba anbetrifft.
Ja, es gibt vieles zu kritisieren dort. Es ist richtig, ja.
Wenn ich jetzt zum Schluss vielleicht noch diese Frage etwas verallgemeinern darf, wenn jemand das Portemonnaie zückt, so wie Sie, kann man ihm da irgendwelche Kriterien, Hilfestellungen leisten, worauf er achten sollte, bevor er spendet?
Ach so, ja, es gibt ja so Kriterien wie das CEWO-Zertifikat, das quasi so sichert, dass die Organisation sauber ist, etc. Und im Übrigen glaube ich aber, dass jeder halt selbst entscheiden will und entscheiden muss, was ihm wichtig sind. Und ich kann also nicht Reklame für irgendeine Organisation oder, weil es gibt viele, die das gut machen. Man muss halt genau hinschauen, man muss sehen, was sie, scheinen einem diese Projekte relevant, gut aufgebaut, wie ist das Verhältnis von Projektbeiträgen und dem, was man für Administration braucht. Also ich glaube, man hat eine große Auswahl von sinnvollen Projekten. Und das sind eben vor allem auch die Privaten, die da sehr viele Stiftungen, auch Unternehmen, die das machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich war ja selbst in vielen Ländern der Entwicklungszusammenarbeit, wegen der Entwicklungszusammenarbeit, dort in Nepal, Bhutan, Mosambik. Ich habe selbst Feldforschung betrieben. Und da habe ich vieles gesehen. Und eines der Länder, das höchst ambivalent ist, ist jetzt beispielsweise Nepal. Eines der ärmsten Länder. Und da gab es viel Geld, das in die falschen Hände geflossen ist. Es gab Industrialisierungsprojekte der Japaner etc. Und es gab zugleich, habe ich genauer hingesehen, auf ein Projekt, nämlich die Hängenbrückenprojekte von Helvetas und Deza. In 25 Jahren haben die dort etwa 2000 Hängebrücken gemacht. Damit lassen sich Schluchten überwinden und reißende Bergbäche zwischen den Dörfern. Und mit dem Effekt, dass Bäuerinnen und Bauern nur noch eine Stunde statt fünf Stunden haben auf dem Weg zum Markt. Und wie haben die das gemacht? Die Schweizer haben nur das gebraucht, was die Bauern nicht konnten. Die Ingenieurarbeiten, der Statik, die Stahlseile aus Indien. Und den Rest haben die Betroffenen selbst gemacht, nämlich Geld von den Regionalbehörden, die Konflikte zwischen den Dörfern, wo die Brücke stellen, selbst, das haben sie selbst regeln müssen. Sie haben Arbeitsgruppen gemacht und machen müssen unter Anleitung des Baus von einheimischen Brückenmeistern und sie haben das umgesetzt. Und am Schluss haben sie ein Produkt gehabt, nämlich eine Brücke. Aber sie haben noch etwas gemacht. Sie haben gelernt, wie man Gemeinwerk umsetzt, also kollektiv arbeitet, wie seinerzeit bei den Suonen im Wallis. Und das war ein Stück Protodemokratie. Also das ist für mich ein gelungenes Projekt und von denen gibt es viele. Wenn man rumschaut, dann sieht man so viele Sachen. Und vor ein paar Jahren habe ich etwas gesehen von der Albert-Koch-Stiftung. Die macht vor allem Elektrizitätswerke und die haben eines gemacht in Tansania. Und das wird geleitet von Benediktinerschwestern. Und die versorgen das halbe Gebiet, so halb so groß wie die Schweiz. Und jetzt ist lustig, wie das zustande gekommen ist. Also das ist die Albert-Koch-Stiftung. Die haben einen Credit Suisse, haben die Kredite bekommen. Und Credit Suisse hat zusätzlich Leute, die sich zur Verfügung gestellt haben, um den Nonnen das Technische beizubringen, das Kaufmännische beizubringen, die ganze Informatik da draus zu kommen. Und das fand ich spannend, nicht wahr? Und das zeigt eben, die Welt ist nicht einfach gut oder schlecht. Und der Credit Suisse, der ja auch für einen furchtbaren Skandal in Mosambik gerade stehen musste, die haben zugleich auch Gutes gemacht, nicht? Sinnvolles gemacht. Und die Welt ist einfach ambivalent. Und das muss man sich vor Augen haben. Mit Entwicklungshilfe kann man die Welt nicht einfach von heute auf morgen verbessern. Ja. Und vieles geht schief darin, aber es gibt auch gute Sachen.
Wunderbar. Das, finde ich, ist ein würdiges Schlusswort. Herr Professor Linder, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview.
Danke. Wiederhören, Herr Zeyer.
Das war die nächste Ausgabe von Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeyer. Wie immer kontradiktorisch, diskursiv und alle Widersprüche offen stehen lassen. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich René Zeyer.